Wollen wir wieder 3. Mose 1 lesen? Jehova rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelte der Zusammenkunft und sprach, redet zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Jehova eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind oder und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rindvieh, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. An dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft sollen sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn, vor Jehova. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor Jehova, und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen, und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf dem Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett, auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs, den Jehova. Und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen oder von den Ziegen zum Brandopfer, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. Und er soll es schlachten an der Seite des Altars gegen Norden, vor Jehova. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen sein Blut an den Altar sprengen ringsum. Und er soll es in seine Stücke zerlegen, mit seinem Kopf und seinem Fett. Und der Priester soll sie auf dem Holze zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und das Eingeweide und die Schenkel sollen mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze darbringen und auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs, den Jehova. Und wenn ein Brandopfer von Geflügel seine Opfergabe ist, den Jehova, so soll er von den Turteltauben oder von den jungen Tauben seine Opfergabe darbringen. Und der Priester bringe sie zum Altar und kneipe ihr den Kopf ein und räuche sie auf dem Altar und ihr Blut soll ausgedrückt werden an die Wand des Altars. Und er trenne ihren Kopf mit seinem Unrat ab und werf ihn neben dem Altar gegen Osten an den Ort der Fettasche. Und er soll sie an den Flügeln einreißen, er soll sie nicht zertrennen. Und der Priester soll sie auf dem Altar räuchern, auf dem Holze, das über dem Feuer ist. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer, lieblichen Geruchs, den Jehova. Wir haben gestern Abend eigentlich schon die ersten 9 Versen von diesem Kapitel betrachtet. Und ich wollte auch nicht zu viel mehr über diesen Kapitel sagen. Jedenfalls, das hatte ich gedacht. Aber ich möchte doch auf einige besondere Dinge hinweisen, die sehr wichtig sind. Wir haben gesehen, dass wir hier in diesem Kapitel und auch die nächsten ein Volk haben, das in Verbindung mit Gott gebracht ist, das durch Gott erlöst ist und zu seinem Volk erklärt und in dessen Mitte er wohnt und in dessen Herzen nun das Verlangen ist, ihm zu zeigen, dass sie dankbar sind und ihm etwas zu bringen. Wie wir hier sehen, eine Opfergabe und wie das Wort unten sagt, das Wort bedeutet buchstäblich ein Geschenk, eine Gabe oder eine Darbringung. Und dann zeigt Gott das Volk, sagt das Volk, was wirklich eine gute Gabe für ihn ist. was immer wohl annehmlich für ihn ist. Und das ist doch sehr wichtig. Ich meine, jeder von uns, der einem anderen ein Geschenk geben will, versucht etwas zu geben, worauf der andere Wert legt. Was nützt es, ein Geschenk zu geben, worüber derjenige, der es empfängt, überhaupt keinen Wert legt? Dann hat es keinen Nutzen, kein Ziel. Und so sagt Gott uns hier, was immer wohl annehmlich für ihn ist. Und wir haben gesehen, das ist der Herr Jesus. Alles, was spricht von seiner Person und sein Werk. Und wir haben es hier in dem Brandopfer gesehen, der Herr Jesus in seinem Werk auf dem Kreuze, diese Seite von diesem Werke, worin Gott so vollkommen verherrlicht ist, worin die Herrlichkeit Gottes geoffenbart ist, worin Gott verherrlicht ist, so wie er nie verherrlicht worden war vor der Zeit und nie wieder verherrlicht worden wird. Aber Gott ist, wenn ich so sagen darf, niemals ein Schuldner. Wenn man etwas Gott bringt, dann bekommt man immer etwas zurück. Ich meine dieses nicht, dass wir darauf rechnen sollten, ich meine, dass wir etwas geben sollten, um etwas zurück zu empfangen. Aber es ist unmöglich, dass wir Gott etwas geben, oder er gibt uns reichhaltig wieder zurück. Wenn einer nur sein Leben dem Herrn weiht, dann bekommt er zoveel zurück, dass es kein Opfer mehr für ihn ist, aber nur allein eine Segnungen, ein Leben, das reich ist an Güte. Und so ist es mit allen Opfern. Und das nicht allein. Es ist auch so, dass wenn wir eindringen in die Gedanken Gottes, wir sehen, dass diese Gedanken alle reich sind im Hinblick auf uns selbst und gefüllt sind mit Liebe zu uns und mit ausgesuchten Segnungen, die unser Teil sein sollen, weil wir die Gegenstände seiner Liebe sind und seiner Segensgedanken. Sodass das Eindringen in seinen Gedanken zu Resultat hat, erstens, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, indem wir wissen, was sein Herz beschäftigt, aber zweitens, dass wir lernen, wie reich wir sind. Denn seine Gedanken sind alle Reichtümer für uns, sind mit uns beschäftigt, um uns alles zu geben, was er zu geben vermag. Und er ist der allmächtige Gott. Und so, wenn wir so wie hier uns beschäftigen mit dem Herrn Jesus, seinem Werken, dann wird das Resultat auch sein, wenn wir es auch tun, um ihn kennenzulernen und das, was wir finden bei ihm, als Opfer, als Geschenk an Gott zu bringen, dann wird es immer das Resultat sein, dass wir selbst dadurch bereichert werden. Denn alles, was wir bei dem Herrn Jesus sehen, ist für uns. Und alles, was wir sehen von seinen Werken, wird das Resultat haben, dass wir mehr sehen, wie kostbar das Werk ist, wie wunderbar groß, wodurch wir erlöst worden sind, das Werk, das woran wir teilhaben, und alles, was mit diesem Werk in Verbindung ist, wird uns zugerechnet. Und das ist ein sehr wichtiger Grundsatz, wenn wir die Opfer lesen und uns damit beschäftigen. Es ist klar, was wir gelesen haben, hier in die drei Arten von Opfer, die gebracht sind, dass es verschiedene Größen von Opfern ist. Das erste, was wir gehabt haben, war, dass es ein Männchen vom Rindvieh war. Und das zweite war ein Opfergabe von Kleinvieh, von den Schafen oder von den Ziegen. Und das dritte ist ein Brandopfer von Geflügel, von Turteltauben oder von Jungtauben. Nun, wir sehen, da ist ein großer Unterschied. Gott konnte erwarten, dass jeder Israelit einen vom Rindvieh bringen konnte. Denn Gott hat sein Volk doch reich gesegnet. Er hat es reich gemacht durch seine Segnungen. Und so konnte er erwarten, dass jeder reich genoeg war, om een brandopfer vom Rindvieh zu bringen. Aber wenn einer nicht reich genoeg war, und normal war das Schuld, seine eigene Schuld, auch wenn er dan nur bracht nach was er besaß, dann durfte er auch von den Schafen oder von den Ziegen bringen. Und wenn er selbst das nicht bezahlen konnte, dan durft auch zelf van Turteldauben oder van Tauben sprechen. Wenn es nur etwas war, was sprach von den Herrn Jesus und seiner Herrlichkeit, die Herrlichkeit seines Werkes, so wie es hier gesehen wird in dem Brandopfer. Das ist ein kostbarer Gedanke für uns. Oh, das Wort Gott hat uns sein Wort gegeben. Sein Wort, waarin alle seine Gedanken geoffenbart hat. Und jeder von uns hat dieses Wort. Und Gott hat jeder, wer bekehrt ist und wieder geboren und das Evangelium geglaubt hat, der Heilige Geist gegeben, der dieses Buch lebendig macht, wodurch wir alle Gottes Gedanken verstehen können. Alles, was Gott uns geoffenbart hat, auch über die Person und das Werk des Herrn Jesus. Und das ist eigentlich der ganze Inhalt des Wortes Gottes. Und wenn ich also nicht so reich bin, dass ich das mir nicht zu eigen gemacht habe, dann ist das meine Schuld. Denn ich habe die Mittel dazu. Ich habe das Wort Gottes. Und ich kann jetzt 42 Jahre, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und 42 Jahre habe ich Gelegenheit gehabt, das Wort beten zu studieren. Und Gott hätte mich alle die Reichtümer auf seinem Wort geben wollen. Und wenn ich also jetzt nicht reich genug bin, um einen Pfarrer zu bringen, ein männliches von dem Rindvieh, dann ist es meine Schuld. Aber die Gnade Gottes ist so groß, dat wenn ich doch zu arm bin und es nicht bezahlen kann, dass er zufrieden ist mit einem ein Opfer von Schafen oder von den Ziegen, wenn es nur etwas ist, was von dem Herrn Jesus spricht. Und es ist nicht allein, wenn ich zu arm bin, weil ich zu faul gewesen bin, sein Wort in mich aufzunehmen. Aber es kann auch sein, dass einer nicht so viel Zeit gehabt hat als ich, dass noch keine 52 Jahre Frieden mit Gott hat und also noch keine 42 Jahre, aber viel kürzere Zeit Gelegenheit gehabt hat, das Wort zu studieren, sodass noch nicht so viel Reichtümer hat sammeln können, weil noch zu jung im Glauben ist. Wenn nur etwas empfangen hat, und wer könnte das Wort Gottes studieren, beten studieren, ohne Schätze zu sammeln, Schätze über die Person und das Werk des Herrn Jesus, Schätze über was sein Werk für Gott bedeutete, wenn nur bringt, was hat. Wenn kein Rindvieh ist, dann darf ein Schaf oder ein Ziege bringen. Und wenn selbst das nicht hat, weil noch zu jung ist, dann darf selbst zwei Turteltauben bringen. Wenn nur etwas ist, was spricht über den Herrn Jesus? Von alle drei wird gesagt, es ist ein Feueropfer, lieblichen Geruchs, dem Jehova. Aber unsere faule Herzen konnten daraus den Schlussfolgerung ziehen, dass es also egal ist, was wir bringen, wenn wir nur etwas haben. Dass wir also nicht fleißig sein brauchen, das Wort zu untersuchen, ein Opfer an Gott zu bringen. Wenn wir nur etwas haben, dann können wir es tun. Und wenn wir also hier sonntags morgens zusammenkommen, den Tod des Herrn zu verkünden und in Verbindung damit unser Opfer von Lob und Dank zu bringen, so wie Hebräer 13 uns sagt, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, dann können wir denken, och, wenn wir in der Versammlung kommen, dann werden vanzelf wel Lob und Dank in unsere Herzen aufsteigen und dann haben wir Opfer zu bringen. Denn wenn da singt wohl Brüder, die ein Lied ausschlagen oder ein Kapitel vorlesen oder im Gebet Gedanken aussprechen, wie die Gefühle unsere Herzen warm machen und dann können wir doch opfern. Aber Gott macht uns klar, dass es dann zwei leitende Parteien gibt. Eine Partei ist unbedingt Gott. Wenn wir Gott nur wenig geben können, dann ist Gott die leidende Partei. Denn empfangt nichts, was so gerne haben will. Das, was einige Kapitel weiter genannt wird, sein Brot, seine Speise. Aber es ist auch ein großer Schaden für diejenige, der es selbst tut. Leidet großer Schaden, wenn nicht ein Opfer von Rindvieh bringen kann. Und ich will an die Unterschiede das klar machen. Denn wenn Gott in seiner Gnade auch nicht das ausdrücklich sagt, dass derjenige, der wenig bringt, zulks in Schaden leidet, Gottes Wort ist doch klar, es deutlich zu machen, Und aus Erfahrung wissen wir es auch wohl, dass es so ist. Wenn wir hier ein Opfer haben, der ein Brandopfer von Rindvieh bringt, dann sehen wir erst schon, dass einer, der sich so beschäftigt hat mit dem Herrn Jesus, der so reich geworden ist in der Betrachtung des Werkes des Herrn Jesus und besonders in diesem Charakter als Brandopfer, da wo der so reich geworden ist in der Erkenntnis von was dieses Opfer für Gott bedeutete, wie der Herr Jesus Gott verherrlicht hat und was der Herr Jesus aufgrund dessen jetzt in den Herzen Gottes ist, der Geliebte, in dem er all sein Wohlgefallen gefunden hatte, der weiß, welche Stellung er einnimmt, welchen Platz er hat in das Herz Gottes. Und er weiß, wenn er zu Gott kommt, dass er zu Gott kommt in all der Wohlannehmlichkeit, dass dieses Opfer, der Jesus als Brandopfer für Gott hat. Und wenn er zu Gott kommt, denn man kann sich nicht mit das Werk des Herrn Jesu beschäftigen, ohne überzeugt zu bekommen, ohne immer wieder mehr überzeugt zu werden, dass das ganze Werk uns zugerechnet wird und dass wir zu Gott kommen, bekleidet mit all der Wohlannehmlichkeit dieses Brandopfers, mit allem, was Gott so wohlannehmlich findet in diesem Opfer. Und wir sehen dann auch, dass dieser Mann da kommt, an dem Eingang des Zusammenkommst, und es ist, wird sein zum Wohlgefallen für ihn. Und er legt seine Hand auf den Kopf des Brandopfers und es wird wohlgefallig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Das sind wichtige Dinge. Erstens, er legt seine Hand auf den Kopf des Opfers, weil er sich klar geworden ist, dass er vollkommen eins gemacht ist mit diesem Opfer. Wie mehr man sich beschäftigt mit dem Werken des Herrn Jesus, wie mehr unsere Herzen durchdrungen bekommen von der Wissenschaft, wir sind eins gemacht mit ihm. Und derjenige, der sich wenig beschäftigt mit dem Werken des Herrn Jesus, wird diese Gefühle weniger haben. Aber zweitens, wie gesagt, wird hier gesagt, es wird wohlgefällig vor ihm sein. Er weiß, dass das wohlgefällig vor ihm ist. Es ist nicht nur, dass Gott het weiß. Oh ja, Gott sieht jeder der Seinigen bekleidet met die Kleider des Heils. Bekleidet met al de Herrlichkeit des Werkes des Herrn Jesus. En de Herrlichkeit seines Persones als diejenige, die das Werk vollbrachte. Aber der Opfer zelf weist es. Gott sagt es ausdrücklich zu ihm. Und wie gesagt, man kann sich nicht beschäftigen, viel beschäftigen, mit das Werk des Herrn Jesus, als das Brandopfer. Oder man kommt unter den Eindruck, und der Heilige Geist wirkt in unsere Herzen, die Überzeugung immer fester, immer größer, dass wir in Christus sind, angenehm gemacht sind, in dem Geliebten. Und wie mehr man den Geliebten kennt, wie mehr man weiß, was dieser Ausdruck bedeutet, was der Herr Jesus ist für Gott, umso mehr weiß man dann, welchen Platz wir haben, ich habe, in die Gefühle und die Liebe des Vaters. Und das wird hier angedeutet. Aber dann zweitens, es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und das verstärkt es noch mehr. Ja, ich habe gesagt, gestern, dass das Brandopfer nicht sieht auf die Seite, die in Verbindung steht mit unseren Sünden und mit unserer Sünde. Das ist das Sünd- und Schuldopfer. Das Brandopfer steht also in Verbindung nur mit der Verherrlichung Gottes über das, was notwendig war im Hinblick auf unsere Sünden. Und doch steht hier, dass es ein sein wird, um Sühnung für uns zu tun. Ich kann das wohl klar machen, und es wird klar für uns, wenn wir wissen, was das Wort Sühnung hier bedeutet. Das Wort Sühnung, das wir hier und auch in 3. Mose 16 hatten, das hebräische Wort, bedeutet in sichzelf etwas zu bedecken. So war das Blut in 3. Mose 16 von dem Sündoffer, bedeckte mich, zodat Gott, wenn er mich sieht, nicht meine Sünden sieht. Er sieht nur das Blut, das spricht von ein ausgeübtes Gericht. Und dann verstehen wir auch, wie das Wort Sühnung in Verbindung mit dem Brandopfer gebraucht wird. Es bedeckt mich, so wie Adam und Eva bekleidet wurden mit der Haut von dem Opfer, von den Tieren, die Gott geschlachtet hat. So sah Gott nicht mehr, was sie waren als sündige Menschen. Er sah sie bekleidet mit allem, was das Tier war, das unschuldige Tier, das gestorben war. Und so haben wir gestern gesehen, dass der Priester, der das Brandopfer bringt, in Kapitel 6, dass der de Haut bekommt von das Brandopfer, das geschlachtet ist. Und wir verstehen, was das bedeutet in Verbindung mit 1. Mose 3. De Priester wurde bekleid damit. Und so wurde alles bedekt, was er war. Alles, was zijn lijf war. Alle die velen daran. Het wurde bedekt, was er in zichzelf is. Niet nur een Sünder, dessen Sünden vergeben sind. Maar bij alle die Schwachheiten, alles was er in zichzelf is, is bedekt door die Kostbarkeit des Herrn Jesus. Zo wie wir heute Mittag sahen, dat die steinen Tafeln gelegd worden in de Lade van Holz. Dat spricht van de Herr Jesus als der wahrhaftige Mensch, der niemals gesündigt hat, aber die auch in seinem Leben auf Erden vollkommen ein wohlgefallen für Gott war, worin Gottes Auge niemals etwas entdeckt hat, das nicht wohlgefällig vor ihm war, sodass Gott die steinen Tafeln in die Lade nur sehen konnte, bekleidet mit all der Wohlannehmlichkeit des Herrn Jesus als ein Mensch auf Erden und hier mit all der Wohlannehmlichkeit von diesem Mensch Christus Jesus, die Gott so verherrlicht hat, als Gott niemals verherrlicht war. Da haben wir das Resultat. Da sehen wir, was ich soeben sagte, dass man niemals zu Gott kommen kann, um ihn zu bringen, oder man empfängt vieles zurück. Es ist wahr, wir wissen es alle. Ich nehme jedenfalls an, dass jeder von uns weiß, dass das Werk des Herrn Jesus ihm zugerechnet wird. Aber wissen wir, was uns zugerechnet wird? Wissen wir, was das Werk bedeutet für Gott? Das ist die große Frage hierin. Nehmen wir an, dass wir Bericht empfangen, dass einer uns ein Hausnacht gelassen hat, lass mir sagen, in Berlin. Wie wissen Sie, was das für Sie bedeutet, wenn Sie nicht wissen, was für Haus das ist, wo es steht, wie es eingerichtet ist, was der Zustand ist? Sie wissen nicht, ob es ein Pfennig wert ist, oder vielleicht, dass sie besser los sein können, ohne zu bezahlen, oder dass eine Millionenmark wert ist. Sie wissen es nicht, vor sie es untersucht haben. Und wenn wir wissen, dass das Werk des Herrn Jesus zugerechnet wird, wann wissen wir, was das bedeutet? Erst wenn wir wirklich das Werk betrachtet haben und sehen, was Gott denkt von diesem Werke, wie das Werk kostbaar is in den Augen Gottes. Und das sehen wir über alles in dem Brandopfer, wo wir sehen, was das Werk für Gott bedeutete. Nicht nur im Hinblick auf unsere Sünden, nicht nur im Hinblick auf unseren Zustand, die Sünde, aber in, was Gott darin gefunden hat, weil er darin so verherrlicht ist. Und das Resultat ist, wie wir sehen hier, der Opfer, die zich met de Heer beschäftigt en zo rijk wordt in de erkentnis van de heiligheid seines werkes, dat er God een brandopfer brengen kan van rindvieh. Die wordt zeer bewust van al de aannemelijkheid die er had van God. Denn alles wat er gezien had van deze brandopfer, er wijs dat werd meer zugerechnet. En God ziet mich aan in hem, die dieses werk volbracht had. Ich bin angenehm gemacht in dem Geliebten. Es ist wahr, wenn ich mit einem Schaf oder einem Ziege komme, das ist auch annehmlich für Gott. Wenn es auch kein Rindvieh ist. Wir wissen aus 1. Korinther 9 zum Beispiel, dass Rindvieh, ein männliches Rindvieh, spricht über das Ausharren in dem Dienst. Es wird da gesprochen über ein dreschen Ors, darf man nicht. Wie steht es im Deutschen? Darf man nicht das Maul verbinden. Also das ist der Gedanke, der mit ein männliches Rindvieh verbunden ist.
im vorausharrend in dem Dienst.
Nun, das ist der höchste Charakter, dass wie der Herr Jesus das Werk vollbracht hat, ausharrend bis ans Ende, alles erduldend, aber mit göttlicher Kraft weitergegangen ist, ohne einen Moment zu zögern, bis alles vollendet war, bis der Gott vollkommen geoffenbart war und alles getan war, was Gott wünschte. Im Schaf sehen wir einen anderen Charakter von Gott, von dem Herrn Jesus. Aber wir wissen es wohl, das tägliche Brandopfer war ja auch vom Schaf. Und Jesaja 53 lernt uns, was die Bedeutung ist. Der Sanftmut des Herrn. Nicht die göttliche Energie, die der Herr offenbart in sein Werk, aber der Sanftmut, mit welcher er alles über sie kommen ließ. Er wurde zur Schlachtbank geführt, ohne sich zu widersetzen. Wir kunnen zien ook in de beelden van Isaac in 1. Mose 22, wie er gewillig met Abraham metging, zich binden ließ. We zien dat ze niet meer geen widerstand bood. En we vinden niet die actieve energie, die we vinden met een oks die zijn werk doet. Het is een kostbare eigenschap des Herrn Jesus. En we zien, het is niet het höchste, wat we bij hem vinden werden. Und wenn wir bei den Dritten kommen, von Vers 14, geflügelt, Turteltauben, dann sieht jeder darin ein Bild von dem Herrn Jesus als ein Mensch vom Himmel. Und sie ist der Höchste, was wir von dem Herrn denken können. Er ist der Mensch vom Himmel. Und selbst der kleinste Gläubige, der am wenigsten bringen kann, hat oft ein wunderbarer Gedanke über den Herrn Jesus. Er ist der Mensch vom Himmel. Aber es ist ein Turteldaube, die, wenn auch diese Gedanke hat, nicht spricht über das, was in dem Lamm dargestellt wird, und nicht spricht von dem, was in dem Farren dargestellt wird, das männliche Rindvieh. Es spricht nur diese eine Gedanke. Und das Resultat ist auch, dass wir in beide nicht finden, dass der Opfer seine Hand auf dem Kopf des Opfers legt. Wenn man sich wenig beschäftigt hat mit dem Herrn Jesus in seinen Werken und vielleicht nur eine Seite sieht, wenn, wie kostbar auch, denn es ist kostbar, den Herrn Jesus zu sehen, als den Mensch vom Himmel, der in Wirklichkeit Gott war und Mensch geworden ist, aber wie kostbar auch, man sieht nichts, man wird niemals sehen, wie vollkommen wir eins gemacht sind mit ihm. Wir finden hier nichts, auch selbst nicht bei dem Schaf, dass er seine Hand legt auf den Kopf des Opfers. Wir finden nicht, dass es Wolkenfeder für ihn ist. Und wir finden hier nicht, dass um Sühnung für ihn zu tun, dass der wirkliche Bewusstsein, wie das Werk des Herrn Jesus, was das Werk des Herrn Jesus für uns bedeutet. Und wie gesagt, nicht im Hinblick auf unsere Sünden, aber wie es uns in die Gegenwart des Herrn, der Gottes gebracht hat, wie es uns angenehm gemacht hat für Gott, welchen Platz wir jetzt einnehmen in dem Herzen des Vaters, so wie Johannes 17 uns sagt, in Vers 23, dass der Vater uns liebt, so wie er den Sohn liebt, als er auf Erden war. Dieser Gedanke wird nur fest in unsere Herzen und verwirklichen wir nur, wenn wir uns viel beschäftigt haben mit dem Herrn Jesus in seinen Werken und nicht als Sündopfer, aber als Brandopfer, zodat we zien wat de Jezus voor God bedeutet, wie de Vater ihm liebt, wat het bedeutet, wenn Gottes Wort uns sagt, dass de Vater ihn liebt. En dan wissen wir, dass de Vater ons liebt, met dezelfde Liebe, die er zu dieser wunderbare Person hat. Wenn wir diese sehen, dan sehen wir, dass das Brandopfer, wenn es kleiner ist, er immer mehr Übereinstimmung trägt mit dem Sündopfer selbst. Am Ende bei den Tauben finden wir selbst, dass fast kein Blut gesehen wird. Das Blut wird ausgedrückt an die Wand des Altars. Es kann nicht mehr gesprengt werden. So wenig Einsicht ist da in die Kraft des Blutes dessen Jesus. Und dann ist er selbst und er trenne ihren Kropf mit seinem Unrat ab und werf ihn neben dem Altar gegen Osten an den Ort der Fettasche. Da ist selbst ein Teil, das nicht geeignet ist als Brandopfer, das nicht wirklich spricht von dem Herrn als Brandopfer.
aber das in Charakter trägt mehr von dem Sündopfer und das darum bei der Asche geworfen wird und nichts auf nicht verbrannt werden kann als ein lieblichen Geruch von dem Herrn. Und ist das nicht unsere Erfahrung auch, dass wir es oft sehen, dass oft unsere Herzen so wenig beschäftigt gewesen sind bei dem Herrn, dass wenn wir auch kommen, um ein Opfer zu bringen, es fast ein Sündopfer ist, was wir bringen, weil es immer nur geht über das, was das Werk des Herrn Jesus für uns bedeutet und wir nicht, nie unsere Herzen nicht gefüllt haben mit dem, was es für Gott bedeutet. Oh, ich wiederhole, es ist wunderbar, um zu sehen, dass unsere Sünden alle abgewaschen sind durch das Blut des Herrn Jesus. Es ist wunderbar, singen zu können, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Wunderbar zu wissen, es gibt kein Gericht mehr für mich. Aber wenn ich mit dem Herrn beschäftigt bin, so wie Gott ihn sieht, wenn ich mit dem Herrn das Werk des Herrn Jesus beschäftigt bin, so was es für Gott bedeutete, alle diese Herrlichkeit, wie Gott verherrlicht hat, dann wird mein Herz so reich und so voll von seiner Herrlichkeit und die Herrlichkeit seines Werkes, dass ich keine Gedanken mehr für mich selbst habe, dass ich nicht mehr denke an meine Sünden, aber dass ich an ihn denke und dass ich in dem Bewusstsein, dass er mein Heiland ist, dass ich eins gemacht bin mit ihm, und dass er das Werk für mich vollbracht habe, und ohne bewusst darüber zu sprechen, wird das mein Herz füllen. Ohne dass ich bewusst denke, ich bin mit ihm eins gemacht, kann jetzt keiner sich so mit dem Herrn beschäftigen. Oder sein Herz fühlt es und handelt als solche, als eins gemacht mit dem Herrn Jesus. Aber dann ist man nicht mehr beschäftigt mit sich. Dann ist man beschäftigt mit ihm, mit was sein Werk bedeutete, mit seiner Kostbarkeit. Und man bietet das Gott an. Und man geht zu Gott. Und man weiß es, man ist angenehm für ihn. Man denkt selbst nicht dran. Aber weil man ihm, ja wenn ich so sagen darf, hier in dem Brandopfer, weil man das Brandopfer auf seine Hände trägt und es anbietet auf Gott, geht man zu Gott, kommt in seine Gegenwart, ohne darüber nachzudenken. Aber weil man sieht, das Herz sieht, wie kostbar dieses Opfer ist, tritt man herzu zu Gott in dem vollkommenen Bewusstsein. Wir sind angenehm in Gott und wir dürfen Gott da das anbieten, was so kostbar für ihn ist und was unser Herz, wovon unsere Herzen die Kostbarkeit gesehen haben, ja nicht ergründet haben. Die Kostbarkeit ist zu groß, denn dass wir sie ergründen konnten. Nur Gott kann es tun. Aber wir dürfen es anbieten an Gott. Wir dürfen es auf unsere Hände nehmen. Wir dürfen es sehen, es ist vollkommen. Wir dürfen es die Haut abziehen und sehen, es ist innerlich vollkommen. Wir dürfen es in seine Teile teilen, wie hier steht, sodass wir sehen, alles innerlich und äußerlich ist vollkommen. Wir dürfen die Eingeweide, was spricht von die Gefühle und Liebe des Herrn, und seinen Schenkel, seine Kraft, wir dürfen es waschen mit Wasser. Das heißt, die Schärfe des Wortes anwenden darauf, um zu beweisen, dass es alles vollkommen ist und kein einziger Mangel hat. Und danach dürfen wir es, nachdem wir diese Herrlichkeiten gesehen haben, dürfen wir es an Gott anbieten, für ihn aussprechen, was wir in ihm gesehen haben. Und dabei sagen, wie viel Kostbarkeiten wir auch gesehen haben, wie wunderbar dies alles für uns ist. Wir sind uns bewusst, dass es weitaus kostbarer ist, dann wir es sehen können. Dass es weitaus herrlicher ist, dann wir jemals ergründen können. Und darum bieten wir es dir an, o Vater, wenn wir wissen, du allein kennst den vollen Wert davon. Und für dich allein ist es wirklich ein Feueropfer, lieblichen Geruchs vor Jehova. Aber die Priester, die es opfern, und die es opfern an Gott, und wissen es ist allein von ihm, sie riechen den lieblichen Geruch auch. Denn sie selbst bringen es auf dem Altar und riechen es, wenn es auch nur bestimmt ist für Gott. Wenn wir es auch nur bringen, um Gott anzubieten, wir empfangen unser Teil doch, wenn es auch nicht ist, um zu essen. Aber wenn wir 2. Mose 29, das wir gestern auch gelesen haben, haben wir gesehen, dass mit dem täglichen Brandopfer auch ein Speisopfer gebracht werden musste. Jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend musste ein Brandopfer gebracht werden. Und aufgrund von dieses Opfer, das immer auf dem Feuer war, wie wir aus 3. Mose 6 sahen, durfte das Feuer auf dem Brandopferaltar niemals ausgelöscht werden und musste Nacht und Tag der liebliche Geruch des Brandopfers aufsteigen zu Gott. Aber dass das immer verbunden war mit einem Speisopfer, ein Zehntel Mehlblum und ein Viertel hin Öl und ein Viertel hin Wein, ein Trankopfer. Es ist klar, wovon das spricht. Mehl spricht von dem, was aus der Erde gewachsen ist. Und Jesaja 4 nennt er Jesus auch, die Frucht der Erde. Und Johannes 12 auch spricht hij Jezus über zichzelf als der Weizen, der aus dieser Erde gewachsen ist, aber sterben musste. Er spricht von der herrliche Menschheit des Herrn Jesus. Und wie hätte der Herr Jesus das Werk auf dem Kreuze vollbringen können, wenn er nicht erst bewiesen hätte, dass er ein vollkommener Mensch war, ein Mensch, der vollkommen beantwortete an was der Mensch sein sollte vor Gott, in dat je Gott sein ganzes Wohlgefallen gefunden hat. Aber wie wir dann hier im 2. Kapitel sehen, wie wir auch das Brandopfer betrachten dürfen und das, was wir davon sehen, an Gott anbieten dürfen. Also nicht das Kreuz selbst, aber was wir sehen bei dem Kreuze und was wir von der Kostbarkeit davon sehen, anbieten dürfen an Gott. So ist das auch wieder verbunden und erwartet Gott, dass wir nicht allein bei das Werk stehen bleiben, aber dass wir uns beschäftigen mit der Person auch, genauso wie mit dem täglichen Brandopfer und Speisopfer, und auch uns beschäftigen mit der Herrlichkeit des Persons des Herrn in seinem Leben auf Erden, aufgrund dessen er allein ein Brandopfer sein konnte. Und das haben wir hier in dem 2. Kapitel. Es ist da noch ein Gedanke mit verbunden. Derselbe Gedanke, die ich soeben sagte. Wenn man Gott etwas bietet, dann bleibt er niemals Schuldner und gibt uns viel zurück. Und wenn wir die Gedanken Gottes kennenlernen, dann lernen wir besser kennen alles, was in seinem Herzen ist für uns. Denn seine Gedanken sind nur Segensgedanken für uns. Und alles, was in seinem Herzen ist und womit er beschäftigt ist, ist zum Segen für uns. Und das finden wir hier auch. Wir haben gesehen, dass er zu uns sagt und wünscht und hofft, dass wir ihm ein Brandopfer bringen. Und wenn wir ihm das Brandopfer bringen, und wie groß das Brandopfer ist, wie mehr wir wissen, wie wir in seiner Gunst stehen, wie wohl aannemlich wir voor ihm sind, zodat we wissen, wir stehen in al de wohl aannemlichkeit des Herrn Jesus als Brandopfer gesehen für Gott, zodat we wissen, nichts mis zwischen Gott und mir. Er is kein Richter für mich. Er liebt mich so, wie er den Herrn Jesus liebt, zodat we vollkommen zu Hause sind mit Gott und wissen, vollkommen Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er is mein Vater, ich bin sein Kind. Und nur Liebe umringt mich. Ich bin versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber dann kommt hier dieses vor uns. Denn wenn wir wissen, dass wir so nahe zu Gott gekommen sind und wissen, dass wir also Gemeinschaft mit Gott haben können, ja, dann will Gott auch, dass wir derselbe Gegenstand für unsere Herzen haben, die sein Herz füllt. Und wir wissen, was das ist. Das ist die Person des Herrn Jesus. Und in Verbindung mit den Umständen, worin wir sind, stellt er unseren Herrn Jesus dar, als das, was für unsere Herzen, den Gegenstand für unsere Herzen und Gedanken sein soll, als in denselben Umständen seiend, als worin wir waren. Wir sind in der Wüste. Wir sind in der Welt, wo Sünde herrscht, wo Satan regiert. Wir sind in der Welt, wo er verworfen ist. Nun, er war auch in dieser Welt, Und wir können ihm sehen, wie er durch diese Welt geschritten ist. Und so stellt dann der Vater ihm vor. Und er lenkt unsere Gedanken auf ihn, indem er sagt, wenn ihr den Brandopfer gebracht habt, bringet dabei ein Speisopfer. Denn das Speisopfer spricht von ihm auf dieser Erde, sodass unsere Herzen auf ihn gelenkt werden, in sein wunderbares Leben auf Erden, und wir alle diese Herrlichkeiten betrachten und so einen Gegenstand für unsere Herzen haben, womit wir unsere Seelen nähren können und dadurch Kraft empfangen, um zu wandeln, wie er wandelte, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit dem Vater zu haben, so wie er sie hat, als er auf Erden war, und wir verwandelt werden in Gleichförmigkeit an ihn, so wie er auf Erden lebte. Darum gibt Gott uns das, um einen Gegenstand für unsere Herzen zu haben. Und dann sehen wir hier in Kapitel 2, was das Speisopfer ist. Und wenn jemand die Opfergabe, das Wort ist wieder, ein Geschenk geben will von einem Speisopfer, dem Jehova darbringen will, so soll seine Opfergabe Feinmehl sein. Und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und er soll es zu den Söhnen Aarons, den Priester, bringen. Und er nehme davon seine Handvoll von seinem Feinmehl und von seinem Öl, samt all seinem Weihrauch. Und der Priester räuche das Gedächtnisteil desselben auf den Altar. Es ist ein Feueropfer, lieblichen Geruch, den Jehova. Und das Übrige von dem Speisopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein. Ein Hochheiliges von den Feueropfern Jehovas. Soweit erst. Da haben wir, was das Speisopfer ist. Es wird hier dargestellt. Feinmehl, Öl darauf und Weihrauch drauf. Das ist das Speisopfer. Also der Herr ist wahrhaftig Mensch. Feinmehl. Aber Öl drauf. Er ist geboren aus dem Heiligen Geiste. Wirklich geboren aus einer Frau. Der Galaterbrief erzählt es uns. Wahrhaftig Mensch. Aber gezeugt durch den Heiligen Geist. Und als solche auch als Mensch. Sohn Gottes. Nicht, ich meine jetzt nicht der ewige Sohn Gottes. Das ist er auch. Aber Sohn Gottes, so wie Psalm 2 ihm sagt. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dir gezeugt. Und so auch wie Lukas 1, Vers 35 uns sagt. Das Heilige, das aus dir geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Das ist er, Jesus. Wahrhaftig Mensch. Aber gezeugt vom Heiligen Geist. Wahrhaftig Mensch. Ein menschlichen Leib. Eine menschliche Seele, einen menschlichen Geist, das er empfing, indem er geboren war aus Maria, das er empfing von Maria. Aber doch heilig, denn das nicht befleckt door die Sünde, denn nicht ein Mann hat hier bekend, aber der Heilige Geist hat hier überschattet. Und daarom, das Heilige, das aus dir geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Da haben wir den Herrn Jesus als Mens auf Erden. Aber dabei waren wij ook, wie vinden es hier? Und wir haben es schon mit 3. Mose 16 gesehen. Das, was Weihrauch spricht, von die persönliche Gnaden des Herrn Jesus. Seine persönliche Herrlichkeiten, die er in seinem Leben offenbarte. Aber die wirklich von ihm waren, das war dabei. Da sehen wir den Herrn Jesus. Und Gott legt den Nachdruck darauf. Und macht uns klar, er war wahrhaftig Mensch. Er war wirklich Mensch. Es war nicht so, wie leider Eerleer gesagt haben, dass er ein Leib empfing, aber dass er de Geist, dass er als de ewige Sohn Gottes de Geist von seinem Leib empfing, so wie Reven leerte. Aber er war wahrhaftig Mensch. Er war wirklich die Frucht der Erde, so wie er in Jesaja 4 genannt wird. Und so wie er selbst auch in Johannes 12 spricht, als den Weizensamen, wo er ist. Das war der Herr. Aber wenn er auch Mensch war, er war von der feinsten Qualität. Er war, wie gesagt wird, Feinmehl. Feinmehl ist Mehl, das worin keine Unebenheiten sind. Wo der eine Teil nicht grober ist als der andere Teil. Wo alle Teile gleich sind und alle Teile so klein sind, dass nichts Böses darin verborgen sein kann. Es ist offenbar für alles. So war seine Menschheit. Da, oh, welch ein wunderbares Bild. Welch eine wunderbare Schilderung. Wenn wir so den Herr Jesus sehen in seinem Leben auf Erden. Wie ist dies, dieses eine Wort, gibt so ein klares Bild von was er ist. Wirklich wahrhaftig Mensch. Und doch vollkommen, doch nicht verborgen in ihm. En niet wie Talleyrand damals sagte, deze grote Franse staatsman, worden zien daar om deine Gedanken zu verbergen. Aber wenn man ihn fragte, kon er sagen: Ich bin, was ich euch gesagt habe. Jedes Wort war die Offenbarung von dem, was er wirklich innerlich war. Er war das Wort. En jede Tat, die er tat, war die Offenbarung von dem, was er war. En alles bei ihm war vollkommen. Wenn wir sehen, dass er spricht mit einer samaritischen Frau, dann sieht man, wie vollkommen seine Barmherzigkeit war. Und wenn man ihn sieht sprechen mit den Pharisäern, dann sieht man, wie vollkommen seine Gerechtigkeit war. Wenn man ihn sieht in Verbindung mit Aussätzigen, dann sieht man so, wie seine Heiligkeit war. Wenn man ihn sieht sprechen mit anderen, dann sieht man seine vollkommene Liebe. Oh, alles bei ihm war vollkommen. Aber nichts war, was ihm kennzeichnete. Wenn wir Brüder betrachten, dann sagen von einem Bruder, ja, das ist ein lieblicher Mann. Er ist wirklich lieblich. Den anderen sagen wir, der ist sehr gerecht. Er handhabt immer die Gerechtigkeit. Und ein Dritter hat wieder eine andere Eigenschaft. Aber können Sie etwas nennen, wodurch der Herr besonders gekennzeichnet was? Sie können es nicht. Wenn ich sage, er liebte, dann sage ich, ja, er liebte. Wel, nie war, gab es eine Liebe, die so groß war, wie er war. Doch kann man nicht sagen, dass er besonders gekennzeichnet war durch Liebe. Höre mal, was er sagt zu den Pharisäen, wenn er spricht über ihnen und das Gericht ankündigt. Wenn man sagt, ich kann sagen, er war vollkommen gerecht. Und es war so. Denkt nur, wie er Ungerechtigkeit verurteilte. Und doch kann man nicht sagen, dass sein Leben gekennzeichnet war durch Gerechtigkeit. Gerechtigkeit offenbarte sich, wenn es notwendig war. Und dann war es vollkommene Gerechtigkeit. 100% Gerechtigkeit. Aber wenn Liebe geoffenbaard werden musste, war es Liebe, vollkommene Liebe. Wenn Barmherzigkeit geoffenbaard werden musste, war es vollkommen Barmherzigkeit. Aber nachdem es sich geoffenbaard hat und sein Werk getan hat, war es wieder verschwunden und kam das, was in diesem Moment notwendig war, wurde gesehen und geoffenbaard. Das war der Herr Jesus. Welch ein vollkommenes Leben. Oh, wenn wir ihn sehen in seinem Leben auf Erden, in allen Evangelien, aber man kann sagen, speciaal wohl in Lukas, wo er meer als das Speisopfer dargesteld wird. In Matthäus haben wir den Herrn meer als das Schuldopfer. Und in Markus meer als das Sündopfer. Und in Johannes haben wir ihm als Brandopfer. Aber in Lukas haben wir meer als Speisopfer. Und in Verbindung auch das Friedensopfer. Aber wir finden ihm das Speisopfer hoch, wo in Johannes in sein Leben vor dem Kreuz. Und wie wunderbar ist dieses Leben dann? Alles war gekennzeichnet, dass er wahrhaftig Mensch war. Und doch war alles gekennzeichnet durch das Öl, der Heilige Geist, aus welchem er geboren war. Da sehen wir seine wunderbare Menschheit. Und was muss das für Gott gewesen sein? Nachdem Gott 4000 Jahre lang gesucht hat, ob der einer war, der Gute staat, ob der einer war, der ihn suchte, fand er einer. Und welch einer war es? Nachdem Gott 4000 Jahre lang keiner gefunden had, aus all den hunderten Millionen Menschen, da fand er einer, der als er geboren war, die Engel von ihm sagen konnten, in Menschen en wohlgefallen, der als er een kleine Junge war, wenn er auch der ewige Gott war, gehoorzaam war aan Maria, zijn moeder, en gehoorzaam war aan Jozef, der als zijn vader galt, der zunahm in gunst en wijsheid, gunst bij God en mensen, der zunahm in wijsheid, Weiser, er had wijsheid als de einzigste die over de wijsheid hadden. Er was die wijsheid zelfs. En alles bij hem was wolkenvellig voor God. Wie zien we dat ölder in zijn leven? Wenn wir nach 30 Jahren der Herr kommt, dann kommt der Heilige Geist auf ihn. Und wir lesen, dass er durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt wird, um versucht zu werden. Dass er durch den Heiligen Geist zurückgeführt wird. Dass er durch den Heiligen Geist das Evangelium predigt. Dass er durch den Heiligen Geist die Kranken heilt. Dass er durch den Heiligen Geist die Toten erweckt. Ja, dass er durch den Heiligen Geist zichzelf Gott ohne Flecken geopfert hat. Alles daarin is dat gekenzeichnet door deze twee dingen. Een waarhaftiger mens. Een mens die zomaar als de mens had zijn zullen. Een mens die beantwoordde aan alles wat God gezegd had dat de mens zijn zulte. Neem Gods woord. Vang aan bij 1 Mose 1 en einde bij Offenbaring 22. En lees alle verordeningen Gottes. Alles was daarin steeds, was een mens zijn zulte en doen zulte. En ze werden vinden dat de Heer Jezus alles verwirklicht had in zijn leven. Dat ze alles beantwoordde aan wat God gezegd had. Er had den ganzen willen Gottes erfüllt. Er had volkomen gedaan alles wat God wenste. Als er kwam, had hij gezegd: Ik kom, o God, om deinen willen te doen. En als er op Eden was. Komt er zagen, het is mijn speise, de wille te doen dessen, die mij gezand had. Ja, als er in 40 dagen en nachten niet gegessen had, en de teufel zu ihm sagte, mach van deze steinen brood. Dat was toch geen böses werk. De Heer had oft brote vermeerderd, zodat 1000 mensen daarvan aßen. Het is toch geen zonde om van steinen brood te maken, nachdem man 40 dagen gehungerd had. Dan zegt de Heer, de mens werd niet leven van brood alleen, sondern van alle woord, dat als de mond des Herrn hervorgeht, met andere woorden. Ik wil nur essen, wenn Gott mir sagt, dass ich essen soll. Ik wil nur van steinen brood machen, wenn Gott mir sagt, dass ich tun will. Ik leide lieber Hunger, dan etwas zu tun, was Gott mir nicht sagt zu tun. Lieber Durst, dan etwas zu tun, was er mir nicht befohlen hat. Welch eine Gehorsam! Und so sehen wir in seinem ganzen Leben auf Erden. Wir sehen ihn dahin gehen, nur nach den Gedanken Gottes fragen. Wenn sein Freund Lazarus stirbt und er Bericht empfängt, dass er sehr krank ist, eilt er nicht dahin. Er wartet 2 Tage, bis Gott ihm sagt, er soll dahin gehen, wenn er auch wusste, dass das bedeutete, dass Lazarus sterben sollte. Aber er wartet auf diesen Moment. Und wenn die Jünger sagen, gehst du nach Judäa, wo sie versuchen dich zu töten? Dann sagt der Herr, wer am Tage wandelt, stößt hier nicht. Der Herr, Gott sagt ihm zu gehen und er ging, was die Resultate waren. Das macht nichts anderes. Gott sagt ihm zu gehen und er ging. Und dann ging er nach dem Kreuze. Ja, das Speisopfer stellt den Herrn da in seine Menschheit. Aber das heißt nicht, dass es aufhört in dem Moment, als der Herr an dem Kreuz hing. Das Speisopfer wird hier auch durch das Feuer erprobt. Und es ist wirklich durch das Feuer erprobt, selbst wie wir es später finden, an die Ehren so am Feuer erprobt. Der Herr wendet nach dem Kreuz. Was wir in Philipper 2 finden, das ist das Speisopfer. Er wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Und dort an dem Kreuze, da wurde geprüft, wie groß seine Gehorsamkeit war. Da wurde befunden, dass sie vollkommen war. Der Herr war in sein Leben gehorsam gewesen. In allem war er gehorsam gewesen. Aber wenn er am Ende geweigert hätte, nach dem Kreuz zu gehen, wenn er geweigert hätte, meine Sünden auf sich zu nehmen, dann wäre bewiesen worden, dat zijn gehoorzaam niet volkomen was. Maar er was gehoorzaam. Gehoorzaam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuze. Zijn gehoorzaam was zo groot. Dat er de Heilige als gehoorzaam mijn zonden op zich nam. Als gehoorzaam zur Sünde gemacht wurde. Als gehoorzaam naar den Kreuze ging. wie seine heilige Seele auch zurückschreckte von dem Kreuze. Wir sehen das in Gethsemane. Und gehorsam so, dass er zuließ, dass meine Sünden auf ihn gelegt wurden. Dass er zuließ, dass das Gericht Gottes ihm schlug, wie schrecklich das vor ihm war. Aber er war gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuzen. Nichts konnte sein Gehorsamkeit am Wanken bringen. Er war gehorsam bis ans Äußerste. Nichts konnte mehr von ihm gefragt werden. Könnte mehr gefragt werden, dann dass er die Gemeinschaft mit Gott preisgab, dass er der Heilige zur Sünde gemacht wurde, dass er durch Gott, den er gehorchte, verlassen wurde und geschlagen, könnte sein höhere Erprobung geben. Nein, es kon niet meer. Daarin bewies er, wie volkommen zijn gehoorzaam was. Wie wunderbar moest voor God gewesen zijn, einen solchen Menschen zu sehen. De eerste mens war in reinheid erschaffen worden. En das einzigste gebod dat er empfangen hatte, hatte das erste Mal schon übertreten. De eerste mens war door God gesetzt worden in een garten, in een paradies, de Garten Edens, wo alles sprach van Segnungen. Und ein Gebot, das er nicht tun durfte. Er durfte essen von allen Früchten, von allen Bäumen, nur von dieser einen nicht. Und er konnte das nicht aushalten und wollte auch von dieser Baum. Die einzige Weise, auf welche er ungehorsam sein konnte, hat er benutzt, um ungehorsam zu sein. Und da kam dieser Mensch und er lebt in der Wüste. Er, der rein und heilig war, kam in eine Welt, die beschmutzt war durch die Sünde und unter dem Fluche Gottes. Er, der die Sünde nicht kannte, kam in eine Atmosphäre von allein Sünde. Er, der der Heilige war, kam in eine Welt, wo Satan regierte und wo Satan später Gott wurde. Und er musste leben in dieser unheiligen Atmosphäre, wo alles gegen ihn war, wo fast keine Reinheit war. Wo er nur rein bleiben konnte, weil seine Reinheit unantastbar war. Aber er allein konnte dort rein bleiben, in diese böse Atmosphäre. Und da, wo alles wider ihm war, da war er gehorsam. Da, wo alles sich abscheiden musste, da schied er sich ab. Und da war er gehorsam in den denkbarst ungünstigen Umständen, in den schrecklichsten Zeiten. In de schrecklichste Umständen war er gehorsam. Gehorsam zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Gehorsam, als er verworfen war von dieser Erde, die ganze Schöpfung ihm verwarf. Und als der Himmel sich oben ihm schloss, als er zwischen Himmel und Erden war, da haben man sozusagen in Niemandsland, wo er allein war, ganz allein in die ganze Schöpfung, wo die ganze Macht der Bosheit Satan und alle seine Dämonen auf ihm anstürmte, wo die ganze Welt in all ihre Saturn auf ihm anstürmte und wo Gott sein Angesicht vor ihm verbarg. Er, der Mensch Christus Jesus, allein in das Weltall, beladen mit meinen Sünden. Und es schien, als ob Gott ein Bündnis geschlossen hatte mit Satan und mit der Welt gegen ihn, alle gegen ihn, er allein. Und er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuzen. Wenn er auch rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann fügte er dabei, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Da wurde seine Menschheit erprobt. Ich weiß, ich komme jetzt auf dem Gebiet vom Sündopfer und auch vom Brandopfer, aber das ändert an die Tatsache nichts. Es war seine Menschheit, die da erprobt wurde. Es ist diese Seite, die uns hier dargestellt wird. Hier wird nicht gesprochen über das Gericht über die Sünde. Hier wird nicht gesprochen über das Gericht über meine Sünden. Hier wird gesprochen über seine Menschheit und wie die dort geprobt wurde. In demselben Moment, als er das Sündopfer war. Aber hier geht's nicht über das Sündopfer. Hier geht es über, was seine reine Menschheit war. Was seine Gehorsam war. Wie sie erprobt wurde. Wie sie in den Tod, während der Tod unter dem Gericht Gottes und vollkommen war. Welch ein Wohlgeruch muss das sein für Gott. Und nun sagt Gott, wenn ihm er etwas bringen wollt, neben sein Werk als Brandopfer. Bring ihm hier, was ihr gesehen habt, was ihr gefunden habt bei dieser wunderbaren Person in seinem Leben auf Erden. Und suche das Wort, lebendig gemacht durch den Heiligen Geist, und betrachte ihn da, anbete ihm an, wenn man ihn sieht, bewundere ihn und fülle eure Herzen mit all seiner Reichtum, sodass ihre Herzen voll werden von alles, was ihr bei ihr sieht, bei ihm sieht, als der Mensch, das wir, wie gesagt, wird besteht aus reinem Feinmehl, aus Weihrauch, aus Öl und der Weihrauch drauf, in seinen verschiedenen Umständen, die wir den nächsten Versen, die wir nicht gelesen haben, und die ich auch nicht lesen will, aber die verschiedenen Dinge, die wir da finden, betracht ihm als solche und brenge mir dann das, was ihr gefunden habt, bringe mir das als Opfer zu mir, wie gesagt, ein Handvoll von dem Mehl von seinem, und von seinem Öl, samt all seinem Weihrauch. Und der Priester räuchte das Gedächtnisteil desselben auf dem Altar. Es ist ein Feueropfer, lieblich in Geruch dem Jehova. Und dann folgt das Wunderbare. Und das Übrige von dem Speisopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein. Ein hochheiliges von dem Feueropfer Jehova. Ist das nicht wunderbar? Das war hier, nicht bei dem Brandopfer, hier durften Menschen essen von dieses, was so eine wunderbare Speise für Gott war, wovon Gott sagt, dass ein Feueropfer lieblich die Geruch für ihn ist. Nein, nicht jeder darf davon essen. Selbstverständlich kein Ungläubigen. Wie könnte das möglich sein? Aber selbst nicht alle Gläubigen dürfen davon essen. Nur die Söhne Aarons. Nur die so in der Gegenwart Gottes gewesen sind. Nur sie, die so sich mit dem Brandopfer beschäftigt haben. Nur so, die so mit dem Herrn beschäftigt sind. Die gewöhnt sind, im Heiligtum hineinzugehen. Und dort in der Gegenwart Gottes ihm zu dienen, diesen Dienst auszuüben, die wir heute Mittag sahen, in 5. Mose 10, die dürfen davon essen. Die in der Gegenwart Gottes gelernt haben, was die Speise Gottes ist. Die in der Gegenwart Gottes gelernt haben, zu schätzen, was Gott schätzt. Die da in der Gegenwart Gottes gelernt haben, was der Gegenstand seines Herzens ist. Und Gemeinschaft mit ihm haben, indem sie die Herrlichkeit, die Schönheit derselben Person haben gesehen und schätzen lernen. Die dürfen da reingehen und essen von demselben, wovon Gott ist. Und die dürfen sich nähren mit dieser wunderbaren Speise. Das, was der Herr Jesus in seinem Leben auf Erden war, ist das keine wunderbare Speise? Ihn zu betrachten, so wie er in seinem Leben war, wie wir etwas davon gesehen haben, und das zu haben als unsere Speise, womit wir unsere Seelen füllen, nähren können, und wodurch wir dann die Kraft empfangen, um unseren Weg zu gehen, wodurch wir auch wachsen, wodurch wir dann auch wirklich die Eigenschaften bekommen, verwandelt werden, ist es nicht so, dass ein Kind aufwacht nach der Nahrung, die er bekommt. Die, was gut in der Nahrung ist, das bekommt das Kind. Dadurch wächst es auf. Und das ist mit diesen Nahrung auch so. Ist das nicht wunderbar? Welch ein Gott haben wir? Und da sehen wir, was ich soeben sagte, wenn wir etwas zu Gott bringen, dass Gott niemals unser Schuldner bleibt. Hier der Opfer, die bracht es zu Gott, um ihm es zu geben. Und der Priester, der es brachte, durfte davon essen und empfang zurück von Gott, um davon zu essen. Ist das nicht unsere Erfahrung auch? Ja, wenn es nicht unsere Erfahrung war, dann war es noch wahr, denn Gottes Wort sagt es uns. Aber ist es nicht unsere Erfahrung? Kennen wir nicht auch, dass wir, wenn wir zusammen waren, rings um dem Herrn, um den Vater, unser Opfer von Lob und Dank zu bringen? Und wenn wir da waren und es aussprachen zu dem Vater, welche Herrlichkeiten wir bei dem Herrn Jesus gefunden haben, wenn wir also zusammenkamen, um ihm etwas zu bringen, nicht um etwas zu empfangen, dafür kommen wir sonntagsmittags zusammen, um etwas von ihm zu empfangen. Aber sonntagsmorgens kommen wir, um ihm etwas zu bringen. Die Opfernden der Lippen, die Farren der Lippen, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Aber haben wir jemals erfahren, dass wir wirklich etwas zu bringen hatten und brachten? Dass wir wirklich Opfer von Lob und Dank hatten, nicht Lippen sprachen, aber wirklich etwas, das aus unseren Herzen kam, dass unsere Herzen auch gesättigt wurden, dass unsere Herzen befriedigt wurden. Wir gaben aus und doch waren unsere Herzen befriedigt. Und wir gingen nach Hause mit ein volles Herz. Und wir hatten nur, wir waren gekommen, um zu geben. Und wir hatten ausgegeben an Gott. Und doch waren unsere Herzen voll. Wenigstens so voll, als dass wir kamen. Of viel meer. Das ist immer das Resultat. Wenn wir mit unseren Opfer zu Gott kommen. Wenn es die Opfer sind, worüber Gott spricht. Über den Herrn Jesus. Über sein Werk. Und speziell hier, wo es geht, über dieses Opfer. Wovon er selbst uns ein Teil gibt und dass wir imstande sind zu genießen, wenn wir gewöhnt sind, in der Gegenwart Gottes zu sein und unsere Gefühle gebildet sind in der Gemeinschaft mit Gott, indem wir es eine Gewohnheit von uns ist, im Heiligtum zu sein, dort bei Gott, im Heiligtum, um dort zu dienen, was der Charakterzug ist von ein Sohn Aarons. Welch een wonderbare stijl, welch een wonderbare God hebben we. Welch een wonderbare naring had onze God. Welch een wonderbare naring empfangen we, wenn we zo met hem den Weg gehen. En welch een wonderbare plaats, dat kan men toch ook zeggen. Welch een wonderbare plaats, die hier beim Eingang des Zeltes des Zusammenkunfts. Wo Gott sein Volk einladet, um bei sich zu kommen. Dieser Platz auf Erden, wo er eine Begegnung mit seinem Volk will haben. Nicht mit einer allein, aber mit allen zusammen. Und wo er sie einladet, um ihr Opfer zu ihm zu bringen. Welch ein wunderbarer Platz, um da diese Opfer zu bringen. Und da beschäftigt zu sein mit diesen Dingen. Gebe Gott. Dass wir alle diesen Platz kennen. Ja, ich meine, dass wir ihn wirklich kennen. Dass wir wirklich wissen, was dieser Platz bedeutet. Und gebe Gott, dass unsere Herzen die Stimme Gottes gehört haben, die zu uns sagt, wenn ihr mir etwas bringen wollt, hier erzähle ich euch, was angenehm für mich ist und ihr dürft es bringen. Das, was ihr von meinem Sohn gesehen habt, als das Brandopfer, und was ihr von ihm gesehen habt, als das Speisopfer. Was ihr zu Hause von ihm gesehen habt, denn das Speisopfer musste zu Hause bereitet werden. In meinem Hause muss ich es bereiten, und dann darf ich es mitnehmen, nach der Platz, wo Gott mit seinem Volk zusammenkommt, um es da an ihm anzubieten. Das ist es. Kennen wir es allen? Und wenn wir es nicht kennen, oh, ich denke, keiner von uns würde den Mut haben zu sagen, dass wir es wirklich nach Wert geschätzt haben. Keiner von uns würde das tun. Aber Gott, ja, wir können Gott auch danken, dass bestimmt einigen von uns doch etwas davon geschmeckt haben. Die Älteren unter uns, und ich hoffe die Jungen auch. Aber wenn wir es sehen, wollen wir es nicht mehr untersuchen. Mehr sehen, welchen Platz das ist. Und uns mehr verwirklichen in unsere Herzen. Welch eine unendliche Gnade wir haben, dass wir diesen Platz haben und dass wir dort kommen dürfen mit solchen Opfer und dann versuchen, unsere Zeit zu geben, um Schätze zu sammeln, dass wir wirklich Brandopfer bringen können. Wenn wir jetzt auch vielleicht arm sind, dass wir nur eine Taube bringen können, damit anfangen. Wenn wir weiter wirklich mit willigem Herzen das Wort untersuchen, wenn wir bald fähig sein, Schaf zu bringen. Und dann wird es auch nicht so lange mehr bedauern, ob wir können ein männliches Rindvieh bringen, ein vollkommenes Opfer, und etwas mehr sehen von all der wohlen Ewigkeit des Herrn Jesus. Und wie wir da, in welche Gemeinschaft, in welche Annahme wir vor Gott gebracht sind. Und dann diese herrliche Person als Gegenstand für unsere Herzen haben, in unser Leben auf Erden, die ganze Woche, da diese Speisopfer sammeln. wenn wir in der Welt sind, aber indem wir schauen auf ihn und seine Herrlichkeit betrachten, wie wir sie finden in den Evangelien, hauptsächlich auch in anderen Teilen, auch in den Psalmen, auch in den Propheten, aber hauptsächlich in den Evangelien, sodass wir unsere Herzen füllen mit seiner Kostbarkeit als Mensch auf Erden, was er für Gott war, die Vortrefflichkeit seiner Menschheit in seiner Offenbarung, sodass wir wirklich diese Opfer bringen dürfen, da wo Gott ist, und an diesem Platz, diesen heiligen Platz, davon essen dürfen. Essen dürfen von demselben, was für Gott ein wohlriechender Geruch ist.